Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag, Birgit.
Heute haben wir uns wieder einen Fonds rausgesucht, ein besonderes Produkt, was wir ja in seine Einzelteile zerlegen werden und uns mal ganz genau anschauen. Das heißt, gewählt haben wir den Arideka, einen ja, aktiv gemanagten Fonds, der auf europäische Werte spezialisiert ist. Und wir schauen uns an, was genau macht dieser Fonds, welche Kosten sind damit verbunden, welche Performance hat er bisher gezeigt. Gibt es vielleicht Vergleichswerte, die besser gelaufen sind oder schlechter gelaufen sind? Einfach mal so eine Einordnung in den, ja, in die allgemeine Entwicklung. Ja, was ist der Arideka?
Ja, der Arideka ist, wie du schon gesagt hast, ein aktiv gemanagter Investmentfonds aus dem Hause, wer hätte es erraten, Deka Investment. Wir sind ein bisschen mit der Sparkasse verbundelt und deswegen ist dann auch, also das Volumen, das im Arideka liegt, ist ja schon mit 2,94 Milliarden relativ beachtlich, also fast 3 Milliarden Euro sind dort in dem Fonds investiert. Das ist auch der Grund, warum wir uns den anschauen. Wir tun ja Stück für Stück jeden größeren Fonds, der uns so ab und zu mal in der Beratung unter die Finger kommt, uns hier dann auch mit anschauen, weil dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass sie auch mal Mandant mitbringt oder so, der die mit im Portfolio hat. Und weil auch einfach solche volumenstarken Fonds natürlich dann von Interesse sind, auch außerhalb unserer Beratung. Spricht ja dafür, dass da schon der ein oder andere Anleger investiert ist.
Ja.
Also interessant ist auch, dass es den Fonds eigentlich seit 1962 gibt, also lange bevor hier in Europa irgendwie das Wort ETF oder sonst irgendwas durch den Raum gegeistert ist. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das so die Vorreiter eigentlich sind, die so das Investieren dem Normalsparer zugänglich gemacht haben. Also da muss man schon ein bisschen Credit geben. Das ist ja Vorreiterarbeit. Und die Anlagestrategie ist beim Arideka einfach Hauptfokus Europa und dort vor allem dann auch Blue Chips, / Standardwerte, also große europäische etablierte Unternehmen. Finde ich immer. Genau, also die Deka schreibt offiziell dazu, Strategie mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in europäischen Staaten zu investieren. Betonung auf Qualität bei der Auswahl der Unternehmen. Da muss ich immer schmunzeln, wenn da irgendjemand schreibt, ja, wir gucken auf die Qualität von Unternehmen, wenn wir die in unseren Fonds reinnehmen. Ich habe noch nie ein Prospekt gelesen, wo drin steht, wir kaufen Unternehmen, die kacke sind. Ja. Also.
Ja, ist dann immer die Frage, was die unter Qualität verstehen, beziehungsweise mit welchen Kennzahlen die dann diese Qualität auch messen.
Genau, ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art Value ist, ne, am Ende immer, dass man guckt, okay, passt die Bilanz zur Bewertung und so weiter und so fort. Das ist schon so, aber ist natürlich auch einfach Marketing. So, der Kunde will lesen, dass in seinem Portfolio nur Qualität ist.
Die guten Unternehmen sind drin, die schlechten sind draußen.
Genau, und das ist ja am Ende auch die Aufgabe von so einem aktiv gemanagten Fonds zu gucken, dass da wirklich nur Qualität im Fonds drin liegt mit einem überproportionalen Ertrag. Und das ist das, was wir uns dann jetzt auch anschauen werden, ob denn der Arideka einer von den großen Volumenfonds ist, der besser läuft als eine Benchmark oder auch vielleicht als ein MSCI World ETF, der dann nicht nur in Europa anlegt, sondern globaler. Wichtig ist, dass es heute wie immer keine Anlageberatung ist, ein rein informativer Podcast. Also ja, jeder ist da angehalten, sich seine eigene Meinung zu bilden zu den Produkten, die wir hier besprechen.
Genau. Genau, dann gehen wir doch mal in ein paar Einzeldaten rein. Zum Beispiel, was ja immer mit am interessantesten ist, welche Kosten sind zum Beispiel mit dem Fonds verbunden? Wie arbeitet der? Die Kennzahlen sozusagen.
Ja, erstmal so zu den Rahmendaten. Ist ein Aktienfonds. Also das bedeutet, dass für ihn dann steuerlich gesehen eine Teilfreistellungsquote von 30% greift. Erstmal aus steuerlicher Sicht relativ interessant. Wir haben uns ja gestern erst wieder darüber unterhalten, was es über lange Sicht dann ausmacht, wenn man in so einem Depot mit Teilfreistellung oder ohne rechnet.
Ja.
Und Fondsvermögen, haben wir schon gesagt, sind so ungefähr 3 Milliarden Euro drin und Auflegungsdatum ist der 5.2.1962. Also wir sprechen da wirklich über einen sehr betagten Investmentfonds, der sicherlich schon den ein oder anderen Fondsmanager gesehen hat und das ein oder andere Analyseteam.
Stimmt.
Wenn man so in die Größenpositionen reinschaut, dann sieht man auch den europäischen Fokus wieder. SAP ist zum Beispiel die größte Position. Dann kommt Novo Nordisk, Sanofi kommt, ja, Deutsche Telekom ist zum Beispiel noch unter den Top 10 und die Santander, Banco Santander. Und da sieht man schon, dass da auch bekannte Namen durchaus mit auftauchen. So, und quasi diese Qualität, die man dort hat, auch nochmal unterfüttert wird mit Namen, die man kennt.
Deutsche Telekom.
Genau. So, das ist gar nicht so schlecht gelaufen, glaube ich, in letzter Zeit. Ist ja immer noch sehr, sehr stark verknüpft mit der Dotcom-Blase damals, wo dann auch die Werbung geschaltet wurde vorher, kauf Deutsche Telekom-Aktien. Und dann ging es erstmal leicht nach unten, um es vorsichtig auszudrücken. So, was im Nachhinein mittlerweile, wo man jetzt drüber schmunzeln kann, ist natürlich in dem Moment, wenn du dort angelegst, eine Katastrophe. Die Zeit heilt da vielleicht die ein oder andere Wunde. So, und mittlerweile hat sich die Telekom ja auch wieder ein Stück weit gefangen. So, insgesamt sind so gute 120 oder um die 120 Unternehmen im Arideka vertreten und die Aktienquote beträgt aktuell so über 95%. Wenn man sich die Branchenverteilung anschaut, ist Technologie hier tatsächlich ein bisschen niedriger gewichtet. Wir haben auf Platz 1 mit 16% ungefähr Industrie, dann kommt mit 14% Pharma und mit 11% Banken und Technologie ist dann erst mit 8% dabei. Für uns interessant als Finanzdienstleister, also als Honorarberatung im Bereich Finanzplanung, Anlageberatung und ja, und Altersvorsorgeplanung. Finanzdienstleister sind mit 4,5% mit drin. Also wenn wir jetzt eine Aktiengesellschaft aus der Finanzküche bauen würden, hätten wir vielleicht eine Chance, dort irgendwann mal im Arideka zu landen. Genau. Ja, für alle, denen das Thema CO2-Vermeidung wichtig ist, Öl und Gas auch mit dabei mit 4,3%.
Ja. Genau, dann hat der Arideka auch bestimmte Kosten. Das heißt, bei aktiv gemanagten Fonds hat man ja auf jeden Fall immer die laufenden Kosten. Dann fallen meist auch noch Ein- und oder Ausstiegskosten an. Und manchmal auch Erfolgsgebühren. Wie ist es denn bei dem Arideka?
Da haben wir alles, genau. der schöpft da aus dem Vollen. Einstiegskosten, ich runde jetzt mal ein bisschen, sind wir bei, ja, also wird mit 5,26% angegeben. Also Einstiegskosten ist der Ausgabeaufschlag. Das bedeutet, wenn ich 10.000 Euro investiere, fallen ungefähr 500 Euro Abschlusskosten an. Da muss man aber auch wissen bei diesen Einstiegskosten, dass sie sehr individuell sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt nicht auf Honorarbasis beraten würden, also wir nehmen ja ein Honorar von unseren Mandanten und nehme ich irgendwie von irgendwelchen Produktanbietern Provisionen an, um da Abhängigkeiten zu vermeiden und irgendwie Interessenskonflikte. Also man könnte jetzt als Provisionsvermittler oder auch als Bank, die das Produkt anbietet, das auch rabattieren. Also ich muss nicht diese 5,26% nehmen, das ist eher als Obergrenze zu verstehen. Ja. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, so ein Arideka auch für 0% Ausgabeaufschlag zu kaufen oder für 2%, 3%. Natürlich, wenn ich jetzt beim Vertrieb bin und da jetzt nicht nachfrage und der normales Geschäftsmodell hat, würde er natürlich versuchen, diese 5,26% auszuschöpfen.
Ja.
So. Laufende Kosten sind auch nicht so ganz günstig, aber fast schon üblich im Aktienbereich bei aktiv gemanagten Fonds. Da haben wir ja bei Aktienfonds so Kostenquoten, wenn sie günstig sind, von 1,2 vielleicht und wenn sie teuer sind, 2,7. Also das Spektrum ist schon ziemlich weit. Haben auch schon Fonds gesehen mit über 3% laufenden Kosten. Das ist jetzt beim Arideka nicht so. Der wird hier mit 1,65 pro Jahr angegeben. Das aber ohne Erfolgsgebühr, da kommen wir gleich dazu. Also die laufenden Kosten teilen sich dann nochmal auf in die Verwaltungs- und Betriebskosten und in die Transaktionskosten. So, Transaktionskosten sind so ungefähr 0,18% und die laufenden Verwaltungsgebühren sind 1,39%. Ja. Im Basisinformationsblatt ist das nochmal gerundet, da werden die Verwaltungskosten dann mit 1,5 und die Transaktionskosten mit 0,2 angegeben. So. Spannend ist dann das Thema Erfolgsgebühren, das sehen wir generell kritisch. Also das ist ja vor allem, also das liegt an zwei Sachen. Nummer eins ist, wobei man beim aktiv gemanagten Fonds fast schon argumentieren könnte, ja, es ist ja das Ziel, irgendeinen Benchmark zu übertreffen, dann kann ich mich auch dafür bezahlen lassen. Aber dann finde ich, dann können wir die laufenden Kosten dann niedriger ansetzen. Also hohe laufende Kosten zu nehmen und dann noch eine Erfolgsgebühr draufzulegen, weiß ich nicht, ob das sein muss. Für mich ist es immer wie, wenn ich eine Kugel Eis kaufe und mich dann der Verkäufer mit großen Augen anschaut, obwohl ich schon bezahlt habe. Kommt da noch was? Schmeckt die Kugel Eis? So. Ja, halte ich für schwierig. Zumal es ja vielleicht oft dazu verleitet, irgendwie besondere Risiken einzugehen oder so. dass der eine Punkt und der andere ist, dass man ja immer, wenn man Erfolgsgebühren berechnet, das immer eine sehr, sehr starke Momentaufnahme ist. Hm. So, das bedeutet, wenn ich jetzt als Vermögensverwalter oder als aktiv gemanagter Fonds heute irgendwie 10% über meiner Benchmark liege, kann das in 6 Monaten schon wieder sich umgedreht haben, weil ich irgendwie dann schlechter abgeschnitten hätte. So, und das ist ja nicht so, dass die Fondsgesellschaft dann diese Erfolgsgebühren zurückerstattet. So, sondern dann fällt halt die nächste Erfolgsgebühr nicht an, aber die bleibt dann schon mal. Das ist ja auch das Interessante dann bei Bankenkrisen oder sowas. Die tun ja auch Bonis auf Quartalsbasis oder auf Jahresbasis dann ausschütten. Und wenn dann alle 10, 15 Jahre eine Bankenkrise oder sowas kommt oder alle 20 Jahre und die ganzen Gewinne der letzten Jahrzehnte dann zusammenschmelzen, dann werden die Bonis auch nicht zurückgezahlt. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich im Finanzmarkt habe, dass ich manchmal gute Entwicklungen mit Risiken einkaufe, die sich noch gar nicht materialisiert haben. Beispiel, ich hole mir als Bank ganz viele riskante Kredite ins Portfolio. Dann habe ich am Anfang vielleicht erstmal super Erträge, feiere eine Riesenparty und dann kommt knirscht aber irgendwie im Finanzsystem und das bricht alles in sich zusammen, was ich mir da aufgebaut habe innerhalb kürzester Zeit. Es ist halt schwierig, so mit kurzen Zeiträumen die zu betrachten und dann irgendwie ein Fazit zu ziehen. Das geben wir auch allen Mandanten immer mit, wenn man irgendwie Portfolios bewertet, dass da das auf Jahresbasis eigentlich noch relativ dünn ist. Auch 5 Jahre sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein kurzer Zeitraum, um die Qualität einer Anlagestrategie zu bewerten.
Ja.
Das Gute ist jetzt hier beim Arideka, den gibt es ja schon seit 1962. Also da können wir schon ein bisschen in die Vergangenheit zurückgucken. Also Erfolgsgebühr ist hier angegeben 25% der über 100% MSCI Europe Net Total Return Index in Euro liegen Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds, die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu 5 vorausgegangenen Geschäftsjahre übertrifft, frühestens ab dem 1.7.2013. Das Gute ist, wir werden gleich sehen, die Erfolgsgebühr ist ähnlich angefallen, weil er jetzt nicht so gut gelaufen ist im Vergleich zu seiner Benchmark. Also ja, in der Vergangenheit konnte man die streichen. Dann waren wir einmal bei den laufenden Kosten. Ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man das mal in Zahlen ausdrückt. Bei 10.000 Euro hat man so ungefähr, wie gesagt, 500 Euro Einstiegskosten. Und wenn man dann bei den 9.500 Euro, die übrig bleibt, so guckt, was die laufenden Kosten dann ausmachen, die dort ausgewiesen sind ohne Erfolgsgebühren jetzt, ist man bei 156 Euro pro Jahr. Über 10 Jahre kommen auch nochmal 1.500 Euro zusammen. Wenn man bei 10 Jahren locker 2.000 Euro weg, das macht schon ein bisschen was aus. Und das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben jetzt auch, wenn wir jetzt in die Performance-Betrachtung dann reingehen, dass die Einstiegskosten, die jemand vielleicht gehabt hat, dass die nicht mit berücksichtigt sind. Die laufenden Kosten sind mit berücksichtigt, weil die werden ja aus dem Fondsvermögen genommen und schmälern quasi die Performance. Aber die Einstiegskosten, die sind nicht mit berücksichtigt, würde auch keinen Sinn machen, weil wir schon gesagt haben, die sind je nach Anleger höchst individuell, je nachdem, was der Vertrieb da gerade sich entschieden hat zu nehmen.
So. Genau, dann schauen wir doch mal in die Performance des Arideka hinein und vergleichen das dann vielleicht auch mal mit der Benchmark.
Ja, also wir können mal gucken, was der Arideka so insgesamt gemacht hat, die letzten Jahre. Wenn wir jetzt das auf Jahresrenditen runterbrechen, auf Jahressicht, ist schon ein bisschen her, dass wir die Daten rausgezogen haben, weil jetzt Stand 29.03.2025. Das heißt, ein bisschen was von den Turbulenzen am Zollmarkt ist da jetzt nicht mit drin. Das heißt, auf Jahressicht waren wir zu dem Zeitpunkt zu 5,99% im Plus. Auf 3-Jahressicht 7,46% pro Jahr. Wenn wir jetzt länger zurückschauen, zum Beispiel die 10-Jahressicht, sind wir dann nur noch bei 4,51% pro Jahr. Da sieht man, dass die letzten 5 Jahre schon besser waren als die letzten 10 im Schnitt. Diese auf 5-Jahressicht 13,14% pro Jahr sehen es aber auch nicht besonders. Also das ist besonders, das sollte sich jeder klar machen, das geben wir auch in jedem Jahresgespräch mit, dass die Renditen der vergangenen Jahre, das wird nicht jedes Jahr so passieren, dass die Erträge so stark nach oben gehen. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel auf 10-Jahressicht mit einem Plus von 4,51% pro Jahr. Wir können auch noch weiter zurückschauen. Für 20 Jahre haben wir die Daten noch, da sind wir 4,64% pro Jahr. Also das wäre so die ganz längere historische Rendite, wenn man so sagen will, seit den letzten 20 Jahren. Interessant ist dann der Vergleich sicherlich dann auch mit der Benchmark, wenn man das jetzt die letzten 5 Jahre zum Beispiel mit dem MSCI Europe Index vergleicht. Da sind wir beim Indiz bei 72,34% und der Arideka hat 49,74% erreicht. Wichtig ist jetzt auch, wenn man jetzt einen ETF daneben legen würde, der wäre nicht genau bei der Indexrendite von 72,34%, sondern hätte vielleicht 69% oder sowas gemacht oder 70% oder so. Vielleicht noch näher dran, aber er wäre auf jeden Fall deutlich, deutlich besser gelaufen als der ARDK. So, das bedeutet, es hätte sich jetzt hier nicht gerechnet, statt einem einfachen ETF auf den Index den ARDK zu kaufen. Man sieht auch bei der Schwankungsbreite, dass es jetzt nicht groß, also man könnte jetzt auch nicht argumentieren, dass das Risiko beim ARDK deutlich niedriger ist.
Ja.
Weil der eigentlich in selben Größenordnungen zurückläuft wie der Index. Und man könnte kann hier eher argumentieren, dass man hier einen systematischen Nachteil erkennt. Also wir haben auch die Performance mit da, wenn ihr auf den Beitrag klickt in den Shownotes, dann kommt ihr zum Artikel und dann könnt ihr euch auch die Grafiken mit anschauen. So, also es lohnt sich auch nochmal auf den Artikel mit drauf zu gehen, wenn ihr euch wirklich tiefer mit dem ARDK nochmal beschäftigen wollt. Interessant ist dann auch zum Beispiel, wenn man sagt, okay, also der ARDK, für wen ist der eigentlich interessant? Für jemanden, der Fokus auf Europa legen will. Das war jetzt der Vergleich mit der europäischen Benchmark der letzten 5 Jahre. Wenn man jetzt hier das Ganze mit dem MSCI World zum Beispiel vergleicht, wo dann nicht nur Europa dabei ist, sondern wo dann auch viel Nordamerika zum Beispiel mit dabei ist, dann ist der Performance-Unterschied natürlich dramatisch. Also da sind wir nicht nur bei irgendwie 10, 15, 20%, sondern da ist bisschen mehr Abstand dazwischen.
Naja, ist ja auch klar, ist ja der ganze USA-Bereich drin, der ja genau. Die im Schnitt immer 1-2% mehr Rendite gebracht hat, in den letzten Jahren zumindest. Von daher überrascht das jetzt nicht, dass er so viel besser gelaufen ist.
Wobei man sagen muss, so auf Jahressicht, ne, also wenn man jetzt so Stand heute, die letzten, oder sagen wir Halbjahressicht, hat Europa ein bisschen aufgeholt, aber hat nicht annähernd das wieder gut gemacht, was die letzten 10 Jahre liegen geblieben ist. So, das lässt sich auch in langfristigen Daten sehen. Wenn man jetzt auf die letzten 10 Jahre schaut, hat der ARDK ja diese 4,51% pro Jahr plus gemacht und ein MSCI World ETF, jetzt hier der iShares Core MSCI World ETF, ist bei 9,99% pro Jahr. Das vor allem, um nochmal deutlich zu machen, dass wir nicht empfehlen oder was heißt empfehlen, müssen wir immer vorsichtig sein hier im Podcast. Also was schwierig ist, sich so auf eine Region festzulegen und dann zu sagen, ich investiere jetzt nur in Europa oder nur in Amerika oder nur in China oder nur in Pharma oder so, weil das ja genau der Bereich sein könnte, der jetzt die nächsten Jahre oder so nicht so gut läuft. Wir wollen ja einen möglichst guten Ertrag, der sich so über viele Jahre dann auch von der Schwankungsbreite her nicht an den ganzen Extremszenarien orientiert. Das bedeutet, wenn vielleicht mal Amerika schlechter läuft oder die USA, dann läuft vielleicht gerade Europa besser. Wenn die beiden nicht so gut laufen, laufen vielleicht gerade die Schwellenländer besser und so gleicht sich das Ganze eben ein bisschen aus, ohne dass ich dafür wirklich die Ertragserwartung nach unten schrauben muss. Klar, ich werde nicht diese extrem guten Ergebnisse kurzfristig haben oder extrem schlechte Ergebnisse, aber langfristig kriege ich halt den breiten Ertrag des Aktienmarktes. Und dieses ganze Extrem, was zwischendurch passiert, das trifft mich halt nicht ganz so stark. Also Streuung macht aus unserer Sicht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Wenn man jetzt eine Aufgabe für den ARDK im Portfolio finden müsste, dann wäre es der Europa-Anteil, habe ich schon festgestellt. So, als Single-Anlage so ist es eher weniger geeignet wahrscheinlich. So, das heißt, als einzige Anlage im Portfolio eher schwierig.
Ja.
Und wenn man dann sagt, okay, es soll der Europa-Anteil, das soll eben dargestellt werden, muss man sich dann halt überlegen, ob man sagt, okay, ich traue dem Fondsmanagement vom ARDK zu, besser als die Benchmark zu sein, als ein normaler ETF in Europa oder nicht. In den letzten 10 Jahren hat es nicht geklappt. Ja. Und in den letzten 5 auch nicht. Und in den letzten 15 wahrscheinlich auch nicht. So. Dann kann man überlegen, ob das in den nächsten 5 Jahren dann halt wahrscheinlich ist. Wichtig ist, wenn ich das Produkt schon habe, muss ich auch immer steuerliche Aspekte mit dort berücksichtigen. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, soll ich den verkaufen, bin aber irgendwie 500% im Plus, weil ich den schon seit 1960 halte oder so und wahrscheinlich noch viel, viel stärker im Plus, wenn ich den so lange halte, dann muss ich mir sehr, sehr stark überlegen, ob ich jetzt hier auf Verkaufen klicken will und alle Steuern realisiere, ob sich das dann rechnet im Vergleich, ich schichte das um in einen ETF, weil dann mache ich ja mit einer niedrigeren Basis weiter, also dann lohnt es sich mal mit dem Bleistift nachzurechnen.
Genau, zumindest kann man, wenn man jetzt eine Sparrate laufen lässt, kann man dann überlegen, die erstmal zu stoppen und dann vielleicht in ein effizienteres Produkt zu packen.
Genau, also an der Stelle halt wichtig, auch mal über die Steuern nachzudenken an der Stelle. So, Wie ist dein Fazit zum Arideka?
Also ich persönlich hätte da jetzt nicht so Lust drauf. Auch, also es ist ja auch immer grundsätzlich die Frage, bringen mehr aktiv gemanagte Fonds mehr Rendite als vielleicht ein passiv gemanagtes Produkt? Und da hat ja eigentlich, haben viele finanzwissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass auf lange Sicht gesehen aktiv gemanagte Fonds keinen systematischen Vorteil gegenüber passiven Produkten haben. Daran würde ich mich grundsätzlich halten.
Genau, spannend ist ja immer die, also was man dann noch mehr aus den Studien auch mit rauslesen kann, ist, dass noch weniger so für mich dieses aktiv-passiv, sondern auch vor allem, dass logisch günstige Produkte in der Regel besser laufen als teure Produkte. Das ist so eine kleine Grundregel, die man sich, glaube ich, hinter die Löffeln tätowieren kann oder sonst irgendwas. Ja, also wir tun uns ja häufig auf dieses hoch und runter, auf diesen spannenden Entwicklungen zwischendurch konzentrieren. Und was wir dann manchmal aus dem Fokus verlieren, sind diese Konstanten. So, wenn ich jedes Jahr 1,5-2% aus dem Fondsvermögen rausnehme oder aus dem Anlagevolumen, dann ist das halt einfach, als ob ich jedes Mal bei der Formel 1 mit einer halben Runde Rückstand starte. So, dann kann ich mich fragen, ob die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Erster ins Ziel komme, dadurch steigt oder nicht. So. Wenn ich dann wirklich, wir gehen mal ein paar Jahre zurück, wo es noch so war, Michael Schumacher am Steuer habe, das war so der Formel 1-Fahrer meiner Kindheit, dann habe ich vielleicht trotzdem die Chance, das Rennen zu gewinnen. So. Ja. Wenn ich den aber nicht am Steuer habe, funktioniert es halt nicht. So. Und das ist halt auch der Unterschied im Kapitalmarkt, dass man eben sehr, sehr stark in Frage stellt, ob dieses, was wir aus dem Sport zum Beispiel gelernt haben, dass wenn ich viel übe, dass ich dann besser werde, dass es sich im Finanzmarkt eben nicht immer lohnt, mehr Energie reinzustecken, noch besser die Unternehmen zu analysieren, um dann eben besser abzuschneiden. Das kann man eben systematisch nicht immer feststellen, dass das funktioniert.
Ja.
Genau. Also am Ende muss auch wieder jeder selbst entscheiden, wie er mit dem Thema Arideka da umgehen will, wenn er den Portfolio hat. Wichtig ist, ich würde zum einen die Kosten berücksichtigen, ich würde die Steuern berücksichtigen, auf die vergangene Performance zu gucken, macht natürlich auch mit Sinn. Wobei so die Konstanten immer fast schon wichtiger sind, weil die Zukunft anders aussehen kann als die Vergangenheit. Außer die Zukunft ist schon festgelegt und was schon festgelegt ist, zum Beispiel die Anlagestrategie und die Kostenstruktur.
Genau.
Alles klar.
Dann hätten wir das soweit. Wie gesagt, den Artikel verlinken wir in den Shownotes. Da sind dann auch nochmal einige Grafiken, die das nochmal schön anschaulich wiedergeben. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Dann bis dahin, eine gute Zeit.
Ciao.